Hallo Klickenabendler, hier sind wieder zurück der Smooker aus Frankfurt.
Und der Matthias aus Kiel, grüße euch.
Wir haben dieses Jahr ja keine Nürnberger Spielwarenmesse im eigentlichen Sinne. Was wir aber haben, sind einzelne Meetings und Vorstellungen von Verlagen. Und Verlage schicken einem auch die Pressemappe digital zu und man kann sich da versuchen zu informieren. Das tun wir natürlich, weil wir weiterhin trotzdem die Neuheiten uns angucken und Interesse daran haben und dachten, wir nehmen jetzt mal einzelne Podcasts für euch auf, wo wir die Neuheiten durchgehen. Angefangen bei unseren lieben Verlagsfreunden von Game Factory, wo es fast am meisten schmerzt, dass wir das virtuell machen, weil sonst gibt es da immer Schoki.
Genau, das sind unsere Schweizer Kollegen und die Schweizer Schokolade, die nehmen wir natürlich auch dankend mal an, wenn wir da am Stand sind und sie besuchen, ob nur in Nürnberg oder Essen, und die fehlt jetzt natürlich auch.
Definitiv, definitiv. Das ist kleine Gützi-Schmankerl sozusagen, das fehlt, ja. Die haben auch mehrere Presseleute eingeladen und haben dann ihre Neuheiten vorgestellt. Ich glaube, es waren 6 an der Zahl.
Genau, 6 Spiele waren es, die sie jetzt im Frühjahr rausbringen.
Eine kleine Überraschung, die sie auch schon mal gezeigt haben, da können wir garantiert auch mal ganz kurz drüber reden. Und dann gehen wir da einfach mal zusammen durch. Angefangen hatten sie, ich weiß gar nicht, was sie jetzt haben. Ich glaube, Chakra war das erste Spiel.
Chakra war das erste Spiel und das ist ja ursprünglich, ich glaube, von Blam, von dem Franzosen, und das habt ihr auch schon gespielt.
Genau, also bei Black Rock, das ist ja dann sozusagen der Vertrieb davon, und da sind wir ja auch schon seit Jahren. Da haben wir früher mal die Bindung gehabt auf Messen, dass ich da immer mit meiner Frau hingegangen bin, mit der Berna. Und die Berna spricht ja fließend Französisch, weil sie eigentlich Französischlehrerin ist. Und da haben wir uns die natürlich auch immer angeguckt und haben dann parallel übersetzt. Und da gucken wir jedes Jahr vorbei. Und Blam ist da inzwischen auch ein Urgestein bei den Franzosen. Kennt man hier eher selten. Und da gab es das Spiel Chakra. Das wurde schon zu Essen vorgestellt und das haben wir uns dann dementsprechend auch angeguckt. Beziehungsweise ich und Berner haben es auch schon gespielt in einer Zweierpartie. Das Spiel selbst wird 1:1 übernommen mit dem einzigsten Änderungsfaktor, dass das Cover geändert worden ist. Ich glaube, das ist jetzt hier, ich gucke gerade, ob ich irgendwo das Cover habe. Das ist ein Ticken.
Ja, es ist vor allem neutraler, ne? Also es ist einfach, es ist keine...
Das ist halt schon dieses Mandala auf dem Cover, ne?
Genau, es ist keine Person drauf zu sehen, sondern es ist so ein bisschen, ja, mysteriöser, also geht so ein bisschen mehr in die Chakren drin und wirkt nicht so kindlich, wie uns Rico gesagt hat.
Genau, das Original, da ist ja eine ganz große Frau drauf, wenn ihr das mal bei BGG guckt oder auch bei uns, seht ihr auch das Originalcover vom Verlag. So eine kleine Prinzessin wirkt die irgendwie mit so 2, 3 Schmetterlingen, und sie selbst, ihre Frisur ist so blumenmäßig. Und jetzt das von Game Factory, das wirkt neutraler. Genau, also es ist, das Original könnte man als Kinderspiel interpretieren vom Cover. Das Neue jetzt vom Cover her eindeutig nicht. Das geht eher in so eine abstraktere Richtung. So dass man aber auch noch gar nicht weiß, um was es geht, rein, wenn man das Cover sieht. Bei dem Spiel selbst, das kann man, ich meine, von 2 bis 4 Personen war das, dass jeder hat ein Tableau. Und die Spielanzahl kann ja vielleicht kurz der Matthias nachgucken. Das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Jeder hat ein Tableau, das man vor sich hinlegt. Und um was es geht, ist, dass man seine Seele sortiert, beziehungsweise sein Karma sortiert. Und zwar auf dem Tableau gibt es einfach verschiedene Farben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Farben an der Zahl, wie auch der Regenbogen. Und jede Farbe besteht aus 3 leeren Feldern, die in der Farbe dargestellt sind. Wir haben also lila, blau, hellblau, grün, gelb, orange, rot. Rot ist ganz unten, lila ist ganz oben, und die sind auch verbunden, sodass die Steine, die ich bekomme, von oben nach unten durchrutschen können. Und wenn ich am Zug bin, dann darf ich mir aus der Mitte Farben nehmen. Und zwar darf ich dann, es gibt Reihen, und ich darf aus jeder Reihe immer nur einen Stein von jeder Farbe nehmen. Oder aber ich kann auch alle Steine nehmen, wenn da ein schwarzer Stein ist. Und den schwarzen Stein muss ich auf jeden Fall nehmen, und der zählt Negativpunkt. Und wenn ich das bekomme, dann lege ich das bei mir auf das Brett. Und ich kann sie entweder ganz oben hinlegen, da sind 3 leere Plätze dafür, wo sie hinkommen. Dann muss ich sie Stückchen für Stückchen dahin schieben, wo sie hingehören. Also lila Steine gehören in das lila Karma, blaue Steine in das blaue Karma. Oder aber ich kann auch alle Steine nehmen und kann die schon in eine Farbkarma reinlegen. Also zum Beispiel könnte ich nehmen lila, blau, grün und könnte alle in das grüne Karma legen. Dann wäre ein Stein schon richtig und ich müsste nur noch 2 Steine verschieben. Das kommt halt darauf an, wie das strategisch sinnvoll ist. Weil außer dass man Steine nehmen kann, kann man auch Aktionen durchführen. Auf dem Tableau sind unterschiedliche Aktionen angegeben, und die kann ich ausführen, indem ich Blättchen da drauf ablege und führe dann die Aktion aus. Das heißt, es gibt Aktionen, wo dann ein Stein oder verschiedene Steine drei Felder nach unten gehen. Also im Prinzip kann man die Aktion noch ganz kurz durchgehen. Es gibt eine Aktion, da geht ein Stein drei Felder nach unten. Es gibt eine Aktion, da gehen drei verschiedene Steine drei Felder nach, jeweils ein Feld nach unten. Eine Aktion geht ein Stein zwei Felder nach unten und ein anderer Stein ein Feld. Dann gibt es Aktionen, wo ein Stein zwei Felder nach oben geht oder zwei verschiedene Steine eins nach oben. Und es gibt zwei Aktionen, wo ein Stein nach oben, einer nach unten muss und eine Aktion, wo ich nur eins nach oben oder nach unten darf. Irgendwann mal sind diese ganzen Felder belegt. Und dann möchte ich die wieder freiräumen und wenn ich sie freiräume, dann pausiere ich meinen Zug, nehme alles wieder runter. Dann darf ich mir aber auch geheim angucken, wie sehr die Farben gewertet werden. Denn am Ende des Spiels zählt es natürlich, jedes Chakra, das ich voll habe, ist gut. Und je weiter unten die Chakren voll sind, weil das ist ja der weiteste Weg, den ich laufen muss, nach ganz unten, 7 Schritte, der bringt halt generell mehr Punkte als die anderen, wenn man die vollzählig hat. Plus, es gibt noch Punkte zusätzlich, die geheim sind. Alle Farben werden nochmal unterschiedlich gewertet und kriegen nochmal Sonderpunkte. Im Prinzip waren das jetzt schon alle Regeln. Das ist jetzt auch tatsächlich noch ein Ticken her, dass ich das mit meiner Frau gespielt habe. Wir haben das zu zweit gespielt und ja, haben das gespielt, hatten damit auch Spaß. Es ist uns vielleicht nicht ganz tiefgängig genug. Es funktioniert, man hat auch die Mechaniken, man hat auch kleine Überlegungen, aber es ist jetzt nicht so, dass der letzte Kniff da drin ist. Also es ist schon sehr, sehr, sehr ein Familienspiel. Wenn ihr eher so wie wir auch mal öfter mal gern zu einem Vielspielerspiel greift, dürft ihr hier einfach nicht zu viel erwarten. Es ist ein sanftes, seichtes Optimierungsspiel mit nettem Thema, hat jetzt aber nicht so eine Mega-Spieltiefe. Es ist wirklich nur nehmen, kurz gucken, was man optimieren kann und möglichst besser agieren, als es der andere tut. Es gibt jetzt aber auch ganz wenig Interaktionsfaktoren. Auch der Mitspieler kriegt mit der Zeit raus, wie viele Punkte hinter jeder Farbe stecken. Und der einzigste interaktive Faktor ist halt, wenn ich was wegnehme, habe ich vielleicht eine Reihe weggenommen, die er gerade wollte, aber die werden eh dauernd wieder nachgefüllt. Also das Spiel hat eigentlich in dem Sinn kaum bis keine Interaktion. Was natürlich noch als kleiner Kniff hinzukommt, aber das ist jetzt nicht ein Megakniff, wenn ich eine Farbe vollzählig habe und ich bewege mich dann darüber, dann spare ich Schritte. Sorge ich also dafür, dass ich am Anfang die oberen Chakra-Farben vollzählig habe, dann kann ich mit dem Stein von ganz oben sofort 2, 3 Felder überspringen und ich kann mich viel schneller bewegen. Das kommt jetzt auch noch dazu. Ist, wie gesagt, ein sehr einfach gehaltenes, kleines Familienoptimierspiel.
Gut, du sagtest ja, ich soll nochmal nach den Spielerzahlen gucken. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahre und soll etwa 30 Minuten dauern. Ich denke, das kommt jetzt von der Erklärung her auch ganz gut hin, die du da eben gemacht hast.
Ja, genau. Und jeder, der das halt noch nicht kennt, der kann da ohne Probleme zuschlagen. Wie gesagt, ein Spiel aus Frankreich gab es bei uns vorher nicht. Und die Lizenz ist jetzt bei Game Factory, wobei der einzigste Faktor, der sich geändert hat, ist das Cover. Als nächstes, was wir uns kurz vorgestellt haben, ist das Speedy Words, das ein kleines, lustiges Mitnehm-Reisespiel ist, beziehungsweise, ich glaube, das heißt jetzt dann auf Deutsch Stadt, Land, Flip. Das heißt, das war als Speedy Words das Original und Game Factory macht das jetzt sozusagen als Lizenz mit deutschen Regeln für den deutschsprachigen Raum, für die 3 deutschen Gebiete. Also Deutschland, Schweiz, Österreich ist, glaube ich, Game Factory aktiv. Da kommt dann Stadt, Land, Flip raus. Ich glaube, das Konzept ist uns allgemein bekannt, weil es da sehr ähnliche Konzepte bei anderen Verlagen gibt.
Genau, es ist relativ simpel. Es ist sogar so, dass sie das Spiel selbst schon mal vor 4 Jahren als Speedy Words rausgebracht haben und es aber nicht so erfolgreich war, wie sie es gewünscht hätten. Und deswegen haben sie es jetzt eben als Stadtland Flip nochmal rausgebracht. Es kommt in einer kleinen Metalldose, hat runde Karten in der Schachtel einfach nur. Und ja, das Spielprinzip ist vom Prinzip ganz einfach. Man hat eben diesen Stapel an runden Karten, deckt die oberste auf und findet dann 3 Buchstaben auf dieser Karte in verschiedenen Farben, in Blau, Rot und Gelb. Und in jedem Drittel ist eben ein Buchstabe abgebildet. Dann hat man gleichzeitig daneben ja noch den Kartenstapel und dort sieht man ein Symbol für eine Kategorie und eine Farbe. Zum Beispiel ein Huhn, was eben auf Tier andeutet, auf blauer Farbe. Und der blaue Buchstabe auf der aufgedeckten Karte ist dann ein L und dann muss man einfach möglichst schnell ein Tier mit L nennen und bekommt die Karte. Das ist es eben schon. Da gibt es, glaube ich, 10 verschiedene Kategorien, Sehenswürdigkeiten, Städte, alles Mögliche eben, was man
Filme.
Filme, was man aus Stadt, Land, Fluss eben und den Erweiterungen dann eben daraus auch kennt bei vielen anderen Spielen und
Essen.
Essen. Wenn der Stapel einmal durch ist, dann wird eben gezählt, wer die meisten Karten hat und derjenige ist dann der Gewinner.
Genau, also passt wunderbar in die Kategorie variable, mitnehmbare, schnelle, Stadt-Land-Flussartige Spiele. Gibt es auch bei anderen Verlagen ähnliche Konzepte. Wenn ihr sowas noch gar nicht kennt, dann solltet ihr vielleicht mal zuschlagen, weil wie gesagt, für Reisen ist das ziemlich ideal. Da braucht man keinen Block in dem Sinn. Wobei auch da gibt es inzwischen seit richtig innovative Ideen. Haben wir letztes Jahr, glaube ich, auf dem Spiel gesehen, gibt es einen Verlag, der so Stadt-Land-Fluss-ähnliche Blöcke macht, aber thematisch auch manche Themen nur für Erwachsene und sowas. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen und hier ist das Konzept, das passt in jede Tasche, in jeden Rucksack. Einfach nur einen ganz kleinen Tisch, zwei Karten aufgedeckt und das war's, ne? Und das ganz, ganz schnell einfach durchgespielt.
Genau, dann kommt als nächstes ein Würfelspiel in kleiner Dose auf die Nüsse. Diese Serie mit Spielen in so ganz kleinen Dosen, die sogar in so eine Hosentasche packen, die haben sie, glaube ich, seit 2, 3 Jahren. Im letzten Jahr kam auch eins, das hieß Gold. Die älteren Titel habe ich jetzt gerade so nicht drin, sind eben einfach
Ist
auch,
das vierte der Reihe, glaube ich, jetzt,
genau,
ja.
haben auch ihr Zwei-Personen-Stichspiel Claim mal in so einer Minidose rausgebracht. Ja, haben eben einfach ein bisschen kleines Material, kennt man so ein bisschen in anderer Form, kleinen Pappschachteln auch von dem japanischen Spielehersteller Oink Games, dass man eben sagt, möglichst komprimiert einfach in eine Packung rein und dann kann man es in die Hosentaschen stecken und jederzeit spielen. Wie gesagt, da gibt es
Weil die sind
jetzt.
sogar noch kleiner als die von Oink. Ne?
Die
Also,
sind noch kleiner,
die
ja.
sind so klein, wenn ihr so ein, kennt ihr diese Businesshemden, wenn ihr die habt, die diese Tasche vorne links haben, genau so, da passen sie rein, ja, ohne Probleme.
Genau, und auf die Nüsse ist wie gesagt jetzt ein Würfelspiel. Man hat fünf, also als aktiver Spieler hat man fünf Würfel. Diese Würfel zeigen entweder Eichhörnchen oder Nüsse oder jetzt muss ich das Tier jetzt nochmal irgendwie
Es
rauskriegen.
gab noch die blauen Würfel, die haben einen Hund drauf.
Genau, die haben aber nur die anderen Spieler, genau. Also du hast also entweder auf den fünf Würfeln, die du aktiv spielst, hast du entweder ein Eichhörnchen, Nüsse oder eben den Vogel drauf. Der Vogel, der klaut eben eventuell Nüsse. Du würfelst, kannst auch so
Schätze
oft
mal, das ist
würfeln.
eine Rabe, ne?
Nee,
Wahrscheinlich.
das war anderer Vogel, den suche ich gleich nach raus. Jedenfalls würfelst du und musst im Kopf dir einfach deine Nüsse, die du erwürfelst, zusammenzählen. Kannst einfach auch grundsätzlich erstmal beliebig oft würfeln. Nur jeden Vogel, den du würfelst, den musst du rausnehmen. So hast du natürlich im Verlauf des Spiels immer weniger Würfel zur Verfügung, zählst die Nüsse. Wenn du einzelne Eichhörnchen würfelst, passiert gar nichts. Wenn du dann aber auf einmal, ob nun mit 5, 4, 3, 2 Würfeln auf einmal nur Eichhörnchen würfelst, dann ändert sich das System. Dann musst du auf einmal ganz schnell Nüsse würfeln, weil dann kommen die anderen ins Spiel, die nochmal blaue Würfel haben, also oder Würfel mit blauen Symbolen haben, wo mitunter auch ein Hund drauf ist und ich glaube sonst eine Hütte. Und die Gegner würfeln also parallel weiter und sobald jemand einen Hund erwürfelt, ist der Zug für dich vorbei. Hast du eben deine Nüsse gesammelt und dann ist der nächste am Zug.
Genau, es hat also nochmal so ein Power-Glückselement drin, weil das kann halt auch sich länger hinziehen. Ne? Das kann ganz schnell gehen, bis einer so einen Hund hat, aber ich glaube, es ist nur ein Hund auf diesem W6 oder maximal zwei, der gewürfelt wird. Es kann also auch passieren, dass einer 2 Minuten lang Punkte scheffelt, bis man einen Hund gewürfelt hat.
Guck jetzt gerade noch mal parallel nach dem Vogel. Tannenheer. Ein Tannenheer ist es. Und der klaut eben
Hast
die
jetzt
Nüsse.
gefunden im Pressetext.
Genau, also das ist eben der Herr. Man hat ja nachher seine beiseite gelegten Würfel mit den Vögeln drauf und der zieht dann eben vom Würfelergebnis, also von den Nüssen, die du gesammelt hast, eben auch wieder ab dann entsprechend.
Also ihr müsst auch während der Partie mitzählen. Das heißt im Kopf am besten oder ihr habt einfach so einen Block und macht einfach nur schnell Striche. Das geht ja genauso, weil ihr müsst ja nicht die Zahlen aufschreiben, man kann einfach Striche machen. Das ist ja nur in dieser hektischen Phase relevant. Ne? Die normale Phase, dass man immer weniger Würfel kriegt, weil man diese Vögel würfelt, da hat man ja keine Hektik, da macht man einfach Striche. Und nur in dieser Phase mit dem Haus ist das dann sehr relevant. Ja, ich würde sagen, das geht in so eine Art Richtung von 10.000 mit einem kleinen interaktiven Faktor halt, das mit dem Hund. Das kenne ich so tatsächlich meistens aus Kinderspielen oder Jux und Gaudi spielen, wo es so eine Mechanik gibt, dass Leute was würfeln müssen und so lange darf man das tun. Oder ich kenne es aus meiner ganz kleinen Kindheit. Ich bin ja schon älteres Semester. Ich weiß gar nicht, ob die Kinder heutzutage sowas noch spielen. War das der Mechanismus aus Schokolade essen, dass man ja alles Mögliche anziehen muss und mit Messer und Gabel so eine Schokolade aufmacht. Und währenddessen haben die Leute einen Würfel rumgereicht, bis eine 6 war und dann musste man wieder abgeben.
Ja, das kenne ich tatsächlich auch noch von zahlreichen Kindergeburtstagen. Genau. Das ist das ganze Spielprinzip. Dauert ungefähr eine Viertelstunde. 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahre. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer, aber ich meine, die kosten 6, 7 Euro, diese Dosen. Also die sind tatsächlich auch recht günstig.
Generell, weil Game Factory kommt ja auch nicht aus dem deutschen Raum, sondern aus der Schweiz. Da sind die Spiele ein paar Euro teurer normalerweise als bei uns. Also wenn ein Spiel bei uns so 10 Euro kostet, kostet es bei denen halt schon so 12 bis 15. Das heißt, es kann auch sein, dass diese Metalldinger so bei 9 Euro, 10 Euro waren, irgend sowas in der Art, ja. Als nächste Neuheit wurde dann gezeigt bei Game Factory das Spiel Claim Kingdoms. Claim kam vor ein paar Jahren raus, dann wurde es bei Game Factory lizenziert als deutschsprachiges Spiel und gab es auch Erweiterungen dazu, sodass man es theoretischweise auch mit mehr Personen spielen kann. Im Kern ist Claim aber ein reines Zwei-Personen-Spiel von Scott Almes und ist im Prinzip ein Stichspiel, was diesen Gag hatte, dass ich zwar Stiche spiele, aber von den bekannten Karten, die ich bekomme, dann ist es ein Mehrheitenspiel. Das heißt, ich versuche ein Stichspiel zu zweit zu spielen und die Karten so zu spielen, dass ich am Ende der Partie von den meisten Völkern die Mehrheiten habe. Also nicht von allen, sondern es langt, wenn ich ein Volk eine Mehrheit mehr habe als mein Mitspieler, dann habe ich gewonnen. Und dazu kommt noch, dass die einzelnen Völker alle eine kleine Spezialeigenschaft haben, die sich dann auf den Stich auswirken. Das war da der Gag. Und ist ein sehr schönes, kleines, kniffliges Zwei-Personen-Stichspiel. Und jetzt ist das Ganze als Brettspiel geplant. Das heißt, es geht diesmal nur um zwei Personen, also wie das Originalspiel, wie das Grundspiel. Und es geht nicht mit Erweiterungen mit drei oder vier Personen. Wobei, sind wir ehrlich, Claim lebt, glaube ich, wirklich vom Zwei-Personen-Spiel und nicht von, dass ich es mit mehreren spielen kann. Und hier gibt es jetzt keine Karten, sondern es gibt auch so wieder so eine Fraktionsübersicht. Jede Fraktion hat eine unterschiedliche Eigenschaft. Und es gibt jetzt quadratische, dicke Blättchen, die man in die Mitte legt und dann immer orthogonal anlegend platzieren muss. Und auch da wiederum haben natürlich sämtliche Fraktionen eine Sondereigenschaft. Und es geht darum, dass wir am Schluss die Mehrheiten von den Blättchen in der Mitte haben. Und da gibt es dann halt auch wieder gewisse Völker, die uns dann einen Tausch ermöglichen oder dann andere Völker wegboxen oder halt mehr Siegpunkte am Ende nochmal zusätzlich bringen, wenn ich davon möglichst viele habe. Das ist halt unterschiedlich. Insgesamt sind das 1, 2, 3, 10 Völker. Und gibt wieder, wie gesagt, diese Übersichtskarten. Gespielt haben wir es nicht, aber im Prinzip geht das in eine sehr ähnliche Richtung wie das Kartenspiel durch diese Kombination. Aber man baut halt hier ein Feld in der Mitte auf und ja, braucht dementsprechend.
Also, hast das Grundprinzip schon erklärt. Es geht wieder um Mehrheiten. Diesmal ist es eben auch so, das Plättchen, was ich lege, hat Sonderfunktionen, die auf meiner Übersicht stehen. Und dann werden die eben aufgeführt. Jeder hat ein paar Figuren. Die stellt er dann eben auch noch auf entsprechend farbige Plättchen. Und so geben einige Mechanismen am Anfang zwischendurch mal Punkte. Aber die Hauptpunkte macht man tatsächlich eben auch wieder über die Mehrheiten am Ende. Da wird dann für jedes Volk wieder durchgeguckt, wer hat die meisten Figuren auf den entsprechend farbigen Plättchen stehen. Und wer dann insgesamt am meisten Punkte hat, hat am Ende gewonnen. Dauert auch so 25, 30 Minuten, ist ab 10, was sicherlich der Übersicht der 10 Völker geschuldet ist. Da muss man schon ein bisschen eine kleine Übersicht haben und zwei Spieler. Rico hatte uns gesagt, dass es, oder es kam die Frage auf, ob man das nicht auch zu viert spielen könnte. Das könnte man grundsätzlich und der Originalverlag hat wohl auch eine Vierer-Variante da rausgebracht. Allerdings wird es dann eben schnell übersichtlich, weil die Plättchen sind, würde ich jetzt etwa sagen, Carcassonne-Größe, dann stellt man auf jedes noch eine Figur drauf und wenn man nachher mit vier Leuten spielt und 10 unterschiedliche Farben der Plättchen, dann wird es eben entsprechend unübersichtlich und deswegen haben sie sich ganz klar entschieden, das als reines Zweierspiel rauszubringen, wie das Kartenspiel grundsätzlich auch.
Stimmt, ich habe gerade auch nochmal recherchiert, der Originalverlag, da war es 2 bis 4. Genau, und er meinte aber vor allem Übersichtlichkeit und es ist auch schwierig, diese Anzahl an Plättchen direkt reinzubekommen. Wenn ich mir jetzt aber auch so einen Screenshot so angucke, gibt es ja bei BGG so ein paar Screenshots vom Gameplay. Ich glaube, dass es dem Spiel tatsächlich nicht gut tut von der Übersichtlichkeit, wenn man das mit 4 Personen spielt. Weil das ja ein riesiges Feld ist und da musst du nachher gucken, wer hat wie viele Personen wo drauf, immer mit Mehrheitenwertung. Das geht schon, aber das macht es halt nicht unbedingt besser, glaube ich jetzt auch nicht. Ja.
Gut, dann sind wir schon beim fünften Titel tatsächlich. Der heißt Ramba Zamba. Kartenspiel für 2 bis 5 Personen. Und es erinnerte mich nach der Erklärung so ein bisschen, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerinnen da irgendwie schon das vielleicht ein bisschen kennen, an Drecksau von Kosmos, was vor ein paar Jahren rauskam. Relativ simples Spiel. Wir haben drei Karten auf der Hand, spielen eine aus und jeder hat seine eigene Auslage, die sich Bauernhof nennt. Es gibt vier verschiedene Tiere, es gibt Würmer, Hühner, Füchse und Hunde. Und ich muss es schaffen, von einer der vier Tiersorten fünf in meiner Auslage zu haben, dann habe ich sofort gewonnen. Allerdings ist es so, dass das jeweils höherrangige Tier, also angefangen vom Hund, wenn ich einen Hund in meine Auslage lege, dann frisst er bis zu zwei Füchse, die ich ausliegen habe. Füchse fressen Hühner, Hühner fressen Würmer. Das Interessante dabei ist eben, dass ich aber nicht nur Karten in meine Auslage spielen kann, sondern ich kann sie auch in die Auslage der Gegner spielen und so natürlich die Karten dort minimieren und verhindern, dass er irgendwie auf die 5 Karten kommt, wenn ich geschickt habe. Dann ist natürlich die Frage, was ist mit dem Hund? Da gibt es ein paar wenige Bauern im Spiel, die, wenn man sie ausspielt, verjagen die Bauern aber alle Hunde in allen Auslagen. Die gibt es deswegen auch nicht so häufig. Dann kann man natürlich noch seinen eigenen Stapel vor dem Dezimieren schützen, indem man da einfach einen Heuhaufen drauflegt als Karte. Und auch der kann wieder entfernt werden mit einer Heugabel, die es dann auch noch ein paar Mal im Spiel gibt. Spielt man eine Heugabel, wenn kein Heuhaufen irgendwo liegt, dann entfernt es, meine ich, auch einfach ein Tier aus einer Auslage, die ich mir dann eben auswähle. Ja, das Ganze geht, wie gesagt, bis einer 5 Tiere von einer Sorte in seiner Auslage hat. Kniff ist noch, dass es alle Tiere in männlicher und weiblicher Form gibt. Und sollte ich beide Geschlechter auf der Hand haben, kann ich in meinem Zug sogar 2 Karten ausspielen. Sonst spiele ich immer nur eine aus.
Also passt, denke ich, genau wie du es gesagt hast, ne? In die ähnliche Kategorie von Drecksau und Konsorten. Das heißt, das ist ein sehr, sehr, sehr einfaches Familienspiel mit einer lustigen Mechanik, beziehungsweise mit einer bekannten Mechanik, aber lustigen Grafik drauf. Und das ist vor allem für Spieler, die gern so ganz schnelle, fixe Kartenspiele mit sehr hohem Ärgerfaktor mögen, weil man ständig dem einen was reinhaut. Da muss man die richtige Spielgruppe auf jeden Fall für haben und die richtige Lust und Laune. Und wenn das die richtigen Leute zusammensitzen, dann haben die auch super viel Spaß. Wenn ich das aus meiner Sichtweise beziehe, ich habe da manchmal Lust drauf auf sowas. Aber es gibt auch echt Tage, wo ich sowas nicht sehen kann. Also wo es mir einfach keinen Spaß macht. Außer ich bin mit den richtigen Leuten zusammen. Ganz im Ernst, wenn ich da die Berner habe und Matthias, ist mir scheißegal, was auf den Tisch kommt. Wir haben so oder so unseren Spaß. Aber ich muss da in Zwischenzeit wirklich Lust haben, so ein Spiel zu spielen oder die richtige Gruppe. Wenn ich da viel Spieler stehen habe, dann spielen wir eher was anderes.
Ja, ich habe eben nochmal geguckt. Ab 8 Jahre ist es auch für Familien, wie gesagt, sicherlich geeignet. Wer Drecksau kennt, mit den Schweinen, die man dreckig machen muss, wieder sauber und Hütten, die man bauen kann zum Schützen und Blitze, die dann wieder die Hütte abreißen. Es ist vom Prinzip das ähnliche System, eben jetzt nur mit den Tieren, die sich eben gegenseitig auffressen können. Gut, das letzte Spiel, was jetzt noch im Frühjahr erscheint, also diese Spiele werden alle zwischen Mitte Februar und Ende März erscheinen. Man muss in diesem Jahr ja immer so ein bisschen aufpassen, ob das wirklich auch so hinkommt mit den Terminen, aber ich denke mal, da sie jetzt Mitte Februar bis Ende März sagten, die Sachen müssen dann eben schon produziert sein. Insofern kann man da, glaube ich, sicherlich fest von ausgehen, dass das auch so kommt. Das letzte Spiel ist Fiesta de los Muertos, ein Partyspiel. Ab 12 Jahren, dauert so eine Viertelstunde, kann mit, glaube ich, 4 bis 8 Personen gespielt werden. Also eher etwas, denn wenn man auch wieder mit mehreren Leuten treffen kann oder einfach eine große Familie hat. Es ist ein wenig so der Mechanismus von Stille Post Extrem. Also nur zeichnet man hier nicht was Direktes, sondern jeder kriegt eine Karte einer berühmten Person, die verstorben ist, weil Fiesta de los Muertos ist in Mexiko die Feier und das Gedenken an den Toten, der im November immer ist, am 2. November, glaube ich, wenn ich mich so richtig erinnere. Und wir kriegen, wie gesagt, jeder eine Karte von einer fiktiven oder einer realen verstorbenen Person und ein Tableau mit einem Totenkopf, wo wir den Kopf nutzen können, um das, was wir da reinschreiben, abzudecken. Und zwar schreiben wir da den Namen der Person rein und dann haben wir unten noch ein kleines Feld, wo wir einen ersten Hinweis raufschreiben können. Zum Beispiel hatten wir da in der schaltete das Beispiel Albert Einstein und Rico hatte dann sich für den kurzen, knappen Begriff Relativitätstheorie entschieden. Den hat er dann eben unten auf das Feld draufgeschrieben. Dann gibt es da noch Felder mit 4 weißen Zähnen. Einen davon malt man aus und dann gibt man alle Tableaus einmal in Uhrzeigersinn eine Person weiter. Die Person schaut sich diesen Tipp an und guckt eben aber nicht nach, wer die Person ist, sondern wischt den Hinweis weg und gibt auf Basis dieses Hinweises einen neuen Hinweis. Das Ganze geht einfach dann nur 4 Runden, weil wir 4 Zähne haben. Das heißt, wenn man mit voller Besetzung mit 8 Leuten spielt, kriegt nicht mal jeder jede Karte. Und dann ist der letzte Hinweis auf den Tafeln zu sehen. Die kommen in die Mitte und dann werden die Namenkarten, die wir vorher gezogen haben, also die jeder bekommen hat, die werden dann ausgelegt. Und dann müssen alle raten, wer auf Basis des letzten Tipps, welche Person da passen könnte. Und da gibt es dann einfach noch den Mechanismus, dass je mehr Leute sich daran erinnern, desto mehr kleine weiße Zähne im Inneren werden dann ausgemalt. Und wenn es so viele schaffen, je nach Spielerzahl müssen das unterschiedlich viele sein, dass sogar ein goldener Zahn ausgemalt wird, dann hat man einen Bonus, falls man bei einer anderen Person nicht richtig zuordnet. Denn am Ende gibt es quasi den kooperativen Twist, wie es in vielen Partyspielen mittlerweile oder in einigen Partyspielen mittlerweile ist, dass wir zusammen nur gewonnen haben, wenn wir uns möglichst eben oder mehr Punkte machen, wenn wir möglichst viele oder alle der Toten uns in Erinnerung gerufen haben.
Das Fiese ist, dass sich dann sozusagen der Begriff ja extrem drehen kann, ne? Also wenn du ja was, wenn man sich vorstellt, man gibt was weiter mit Albert Einstein, das steht eh gleich im C-Quadrat, dann schreibt der Nächste vielleicht noch Zunge drauf oder so, ne? Weil er das auch noch, weil er von EMC-Quadrat vielleicht auf Albert Einstein und Zunge irgendwie assoziiert. Und dann könnte es schon schwierig werden, wenn dann einer KISS oder was auch immer, nee, KISS dürfte man glaube ich nicht draufschreiben, ne? Aber dann Rockband schreibt, dann soll es noch auf Albert Einstein kommen, das könnte dann sehr schwierig werden, ja. Also ich mag so Spiele generell sehr. Man hatte auch mit Telestrations, so hieß das Original, und in Deutsch hieß es ja dann Stille Post Extrem, hatten wir schon sehr, sehr, sehr viele lustige Runden. Und da tatsächlich, das ist so ein richtig locker, flockiges, ganz schnell gespieltes Spielsystem, was aber fast mit gemischten Gruppen sehr, sehr, sehr gut funktioniert, so Spiele eigentlich immer. Jetzt ohne das gespielt zu haben, aber wir haben es ja virtuell gespielt, ne, auf dem Pressetag. Sowas macht schon Spaß. Vor allem, weil es Alter und Personen unabhängig ist. Und was ich auch noch gut finde, ist, der Verlag hat einzelne Karten mit einem Stern versehen. Das heißt, wenn man jüngere Spieler hat, davon gehen sie nämlich auch schon aus, dann kann man die Sternbegriffe nehmen. Da sind dann sehr aktuelle und bekannte Figuren dabei. Also da tauchen zum Beispiel auch Voldemort und Gollum auf, weil da auch fiktive Charaktere drin sind. Die müssen aber dann auch fiktiv gestorben sein. Also könnte auch sein, dass die Hexe von Hänsel und Gretel drin ist zum Beispiel, weil die ist ja auch gestorben am Schluss. Und dann kann man mit den Charakteren spielen, statt dann halt mit, ich habe ja hier einen Screenshot gemacht von der Partie, statt mit Karl Marx, den vielleicht dann ein Achtjähriger nicht kennt. Das finde ich schon mal eine grundsätzlich gute Idee. Und während du da gerade geguckt hast, weil ich habe mich noch mal kurz recherchiert, also der Tag der Toten ist zwischen 31. Oktober und 2. November, was witzigerweise ja genau dann auch ist, wo Halloween ist. Halloween ist ja auch 31. Oktober. Was ja auch im Prinzip sehr viel mit Horror und Toten zu tun hat. Es ist eigentlich kein makaberes Spiel. Also wer schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der kennt vielleicht noch das Computerspiel Grim Fandango. Das habe ich auch durchgespielt, was im Prinzip in dieser Welt der Toten spielt. Es gibt einen James-Bond-Film, Spectre, der in Mexiko spielt am Tag der Toten, oder auch den Pixar-Film Coco. Alle ziehen darauf ab und ich habe das leider noch nicht in Mexiko miterlebt, aber das Fest soll dafür da sein, dass man den Toten gedenkt, aber in einem glücklichen Maß. Also man erinnert sich an die guten Sachen von den Leuten, die leider nicht mehr auf dieser Welt weilen. Und die ganzen Süßigkeiten und sowas, die es zu diesem Tag gibt, das ist wirklich eine Festlichkeit, sind ganz bunt und mit Zucker. Klar sind das dann Totenschädel, aber wenn ihr mal im Internet googelt, die sehen alle sehr, sehr lustig aus. Also es ist wirklich ein Feiertag und kein makaberes Totenspiel oder sowas.
Ja, dann lag ich mit meinem 2. November ja sogar recht gut, dann kommt das ja hin. Und wie du sagst, passt natürlich auch generell in die Zeit. Amerika feiert seit, weiß nicht wie viele Jahrzehnten, Halloween. Jetzt gibt es der Trend ist ja nun auch schon einige Jahre hier in Deutschland rübergeschwappt. Passt also insgesamt da auch in das Setting und auch in die kalte Jahreszeit natürlich.
Jeder, der bei uns zu Halloween klingelt, kriegt auch Süßigkeiten. Also wir haben da auch immer was.
Genau, das haben wir auch. Das sind die 6 Neuheiten, wie gesagt, die jetzt im Frühjahr erscheinen. Natürlich werden im Herbst da weitere kommen. Sie haben dann noch über 2 Spiele gesprochen, beziehungsweise auf eine Nachfrage, die wohl viele stellen, geantwortet und über ein weiteres Spiel gesprochen. Das weitere Spiel darf gleich der Andi vorstellen, weil das auch so ein bisschen in sein Beuteschema passt. Ansonsten... Ansonsten scheint das Spiel Colorbrain, was im letzten Jahr erschienen ist, was ja auch ja, so ein Quiz-Party-Spiel ist, wo es eben auf Farben abzielt und Fragen gestellt werden und dann Farbenverbindungen genommen werden müssen, ein relativ großer Erfolg war. Und es kam wohl mehrfach die Frage auf, ob es eine Erweiterung geben soll. Und sie wissen es noch nicht ganz genau, aber sie gehen relativ fest davon aus, dass im Herbst entweder was Eigenständiges oder eine Erweiterung irgendwie zu dem Spiel erscheinen könnte. Und jetzt kann der Andi noch die Aussicht auf das andere Spiel im Herbst geben.
Also ich wollte doch kurz was zu deinem Color Brains sagen. Also ich konnte mir damals auch nicht viel drunter vorstellen, aber ich finde es mega innovativ. Das ist ein Quizspiel, in dem man nur mit Farben antwortet. Also es geht ein bisschen so in die Richtung, wenn ihr kennt von Edition Spielwiese, das Spiel Farben, war ja auch, dass man Emotionen und sowas mit Farben assoziiert. Aber das ist ein Quizspiel, wo die Antworten eine oder mehrere Farben sind. Also kann man zum Beispiel nach Flaggen fragen oder auch nach Coverfarben von Musikcovern. Man kann aber auch die Farben ums Eck denken etc. Das hat mich echt beeindruckt, wie da die Farben, die Quizfragen recherchiert worden sind. Das war echt cool. Ja, und die letzte Überraschung, die dann sozusagen gesagt worden ist, Game Factory ist ja der deutsche Verlag von Klask, dem Zwei-Personen-Spiel von ein paar Jahren, beziehungsweise vom Vierer-Klask. Und von demselben Autoren, die haben jetzt sich nochmal hingesetzt und haben gesagt, ja, Klask ist ja ziemlich cool, aber lasst uns doch mal was machen für Jüngere, also für Kinder ab 5 Jahre und was preislich Attraktiveres. Also Klask ist ja schon, naja, nicht hochpreisig, aber es hat halt Holzelemente. Das heißt, ich glaube, der Verkaufspreis ist so bei 50 Euro, was ich vollkommen legitim finde, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Waykick, was es ja auch auf dem Markt gibt, was nochmal deutlich bessere Qualität vom Spielmaterial jetzt erstmal liefert. Nicht unbedingt vom Spielspaß, aber das Material ist hochwertiger und das kostet halt dann schon über 100 oder über 200 Euro. Das ist halt schon mal ein Batzen Geld, den man halt nicht unbedingt mal einem Fünfjährigen kurz in die Hand drückt zum Kindergeburtstag. Und die haben sich halt jetzt hingesetzt und haben gemeint, wir lassen mal das Holz weg und haben ein Hockeyspiel entwickelt. Das nennt sich Hero Hockey. Hat auch wieder diese Magnetfiguren. Das heißt, ihr habt so einen Magnetsockel von unten in der Hand und oben ist eine Figur drauf. Dieser Magnetsockel hat aber 2 Magneten und nicht nur einer, was dazu führt, wenn ich 2 habe, dass wenn ich unten den Sockel drehe unter dem, nennen wir es mal Tisch, dann dreht sich die Figur oben auch. Wenn es nur ein Magnet in der Mitte ist und ich drehe unten den Sockel, würde sich die Figur nicht drehen. Und es sind Hockeyfiguren mit so einem Hockeyschläger in der Hand und das Ganze ist nicht aus Holz, sondern einfach nur, das ist ein Pappfeld mit 2 Toren, die auch in dem Feld drin sind, mit Löchern. Und es gibt nicht diese weißen Steine in der Mitte, wie man es von Klask kennt, sondern es ist ein ganz normales Hockey. Also ich muss einfach nur in das gegnerische Tor schießen, muss das aber mit meinem Hockeyschläger machen. Also ich muss die Figuren dabei drehen. Und ja, soll sehr, sehr schnell gespielt sein und deutlich einfacher als Klask sein und soll halt deutlich niedrigeren Preis haben. Ich glaube, uns wurde gesagt, es wird halt damit locker 20 Euro günstiger, weil halt diese ganzen Holzkomponenten nicht drin sind. Gespielt haben wir es jetzt noch nicht. Ich bin mal gespannt. Aus der Vergangenheit kenne ich ja beim Waykick auch dieses Holzspiel, dass es das mit normalen Figuren gab und dann mit Eishockeyfiguren. Mit Eishockeyfiguren musste man ein Pulver dann auf dieses Holzbrett verteilen, was man ja kennt, ne, damit die Pucks halt fliegen. Und Fakt ist, ich fand dieses Drehen der Figuren bei dem damaligen Waykick-Eishockey viel, viel, viel schwieriger, als wenn ich es nur spiele und nur die Kugel treffen muss. Also ich bin mal gespannt, ob das so zutrifft, weil ich finde dieses Drehen einer Figur mit einem kleinen Minischläger und mit diesem Schläger den Puck zu treffen, nicht unbedingt so einfach. Aber da ich Hero Hockey nicht gespielt habe, kann ich das schwer einschätzen. In die Richtung soll es gehen. Und warum habe ich da ein Augenmerk? Ich stehe halt auf Schnick und Holzspiele, wobei in dem Fall ist es ja gar kein Holzspiel. Aber es geht schon in die Richtung Spielzeug, wo ich dann drauf achte und sage, cool, will ich mir angucken.
Genau, deswegen hatte ich dir auch den Vortritt da gelassen. Ich habe da auch so meine Bedenken, dass das mit diesem Drehen irgendwie nachher wirklich einfacher sein soll. Einfach von meinen motorischen Fähigkeiten stelle ich mir das eben auch ein bisschen schwieriger vor als bei dem normalen Klask, aber gut, wir werden gespannt sein und du wirst es sicherlich dann irgendwie dir zulegen und dann können wir das mal austesten, ob es dann wirklich einfacher ist oder schwieriger oder ob es vielleicht auch nur für mich schwieriger ist.
Bin mir sicher, dass dass die Game Factory uns ein Exemplar zur Verfügung stellen wird und dann wird das natürlich auch bei uns auf dem Tisch landen und dann mal gucken. Ich habe jetzt allerdings gerade keinen 5-Jährigen um mich, ich kann es dann mit meinem Neffen mal spielen, weil ich glaube für meine Kleine, für die Ayana mit 3, 3,5 ist es dann garantiert zu schwer. Wobei ich tatsächlich sie vor ein paar Tagen schon gesehen habe, die steht ja dann auf alle Spiele, die wir hier spielen. Und da kam ein Kickstarter bei uns an, dieses Plex and Blanks, ne, dieses Mini-Golf in Holzform, wo man seine Pläne baut. Und sie wollte das unbedingt gleich spielen, als der Papa das mal testweise aufgebaut hat. Und sie hat das Schnicken hinbekommen und hat sogar eingelocht. Mal gucken. Ja, also vielleicht tue ich sie auch nur falsch einschätzen. Ja, ich bin gespannt.
Ansonsten, wie gesagt, als 40-jähriger Grobmotoriker bin ich in dem Spiel bestimmt nicht wirklich viel besser als 5-Jährige und kann dann auch als Testperson herhalten.
Da muss ich aber 2 Rums vorher trinken, damit wir Gleichheit haben dann so vom Skill her.
Flaschen meinst du, ne?
Flaschen, auch gut, ja. Genau, das waren die Neuheiten von Game Factory, die sie jetzt zum Frühjahr angekündigt haben. Die meisten davon sollen jetzt in den nächsten Monaten rauskommen. Ich glaube, 1, 2 davon auch jetzt in den nächsten Wochen. Und da werden wir uns sicherlich das ein oder andere danach dann noch angucken zusammen und werden noch was zu sagen. Aber so habt ihr schon mal einen groben Überblick bekommen. Das kommt auf den Markt und ja, da ist garantiert für jeden was dabei. Was mir auf Dauer vielleicht noch ein bisschen fehlt, aber dafür ist Game Factory aktuell auch noch nicht bekannt, dass sie sowas machen, wäre mal tatsächlich mal so ein etwas höherrangiges Familienspiel. Also so ein ganz normales, schönes Familienspiel plus in Brettspielform oder sowas würde ich auch gern mal bei dem Verlag sehen. Mal gucken, ob da nicht mal was kommt.
Ja, genau. Also wie gesagt, Mitte Februar bis Ende März, schaut immer mal nach irgendwie im lokalen Handel oder wo auch immer ihr irgendwie sonst schaut. Da werden die Spiele dann erscheinen. Und wir werden, wie gesagt, sobald wir das ein oder andere mal testen konnten, dann noch genauer mal drüber sprechen.
Wenn euch noch weitere Neuheiten interessieren, hört in unseren nächsten Podcast rein, weil die nächsten Podcasts, die jetzt alle dann online gehen, vielleicht sogar fast zur selben Zeit, werden dann die Neuheiten besprechen, die von den einzelnen Verlagen uns dann vorgestellt worden sind. Wenn euch noch mal Bilder dazu interessieren, werdet ihr auch auf Klickenabend einige Bilder dazu finden. Die wurden alle eingepflegt, das heißt, ihr könnt nach den Spielen suchen und findet den Datensatz mit Pressetext und Bildern. Aber der Matthias hat sich auch die Mühe gemacht und hat Neuheiten, News dazu geschrieben. Und da gibt es dann News zu den einzelnen Verlagen und dann hat er auch noch mal kurz wiedergegeben, um was es da geht. Dann sagen wir mal Tschüss und vielleicht bis gleich.
Ja, bis bald.